Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Ja, ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen hier geht. Vielleicht ist der eine oder andere fröhlich hierher gekommen. Die Welt ist in Ordnung. Vielleicht ist der andere auch in seiner Welt gerade etwas erschüttert. Oder vielleicht liegt bei dem einen oder anderen seine Welt sogar in Trümmern. Wir haben ganz unterschiedliche Situationen. Und ich stelle mir das so vor, dass so jeder versucht, sich so seine kleine heile Welt zu bauen im Leben. Das können unterschiedliche Bereiche sein, vielleicht der Beruf oder der Sport, dass man da so sein kleines Reich aufbaut, oder in der Freizeit, dass man sagt, mir ist ganz wichtig, mich toll zu entspannen, mich toll zu erholen, toller Freundeskreis. Und auch das ist so eine kleine heile Welt, die wir uns bauen. Wo ich mal nachgedacht habe, was ist das denn eigentlich bei mir? Bei mir ist das oft die Versorgung. Das ist ein bisschen ironisch, weil wir haben als Hochzeitsvers Matthäus 6, Vers 33, wo steht, dass Gott uns eigentlich versorgen möchte, wenn wir auf ihn schauen und für sein Reich leben möchten. Aber das bereitet mir manchmal Sorgen, oft auch eben unnötig, wenn ich hinterher merke, Gott versorgt mich. So der Gedanke, dass meine Kinder irgendwann sagen können, nur weil du Bibelschullehrer warst, haben wir ein schlechtes Leben gehabt. Du hast dich immer nur um Gott gekümmert und wir mussten leiden und haben nicht so ein schönes Leben wie unsere Freunde gehabt. Und da bin ich immer hinterher, dass das funktioniert, dass alle Rechnungen bezahlt sind und die Familie gut versorgt ist. Und tja, manche Sachen, die dürfen halt nicht passieren, dass das Auto kaputt geht oder die Heizung kaputt geht, irgendwas, was einem dann über den Kopf wächst. Und das ist aber letztes Jahr bei uns passiert. Und das hat mir wirklich auch Sorgen bereitet, auch bis hin so, dass ich nachts manchmal stundenlang wach lag, und einfach vor Sorgen nicht schlafen konnte. Vielleicht kennt der eine oder andere das auch. Die heile Welt war gefährdet. Und jetzt muss ich gleich dazu sagen, im Moment sieht's wieder gut aus, alles ist in Ordnung, alles gut, alles gut, sagt man ja heute. Ich hasse diesen Satz, weil nie alles gut ist. Aber das muss man ja fast sagen heute, weil sonst denken die Leute, ach du liebe Zeit, das ist ja ein Katastrophentyp, dem seine Welt liegt in Trümmern, mit dem will ich gar nichts zu tun haben, sonst zieht er mich nachher noch mit in den Abgrund, Also bei mir ist alles gut. Und uns geht's ja auch wahrscheinlich den meisten auch vergleichsweise gut. In Deutschland gibt's ja jetzt Menschen, die ihr Hab und Gut verloren haben durch die Flut. Oder wenn man denkt an den Attentat in Mannheim, dass Menschen einfach erstochen werden. Das bereitet einem Angst, dass man alles verlieren kann auf einen Schlag. Und ich glaube, wir in Deutschland, sind ganz stark auch von der Angst geprägt, weil wir viel zu verlieren haben, unseren Frieden, unseren Wohlstand. Und dann kommt eben der Terror und der Krieg und bedroht das, unseren Frieden und unseren Wohlstand. Und wir gehen ja heute wählen und ich hoffe, dass auch viele von uns wählen gehen, denn das ist auch wichtig. Auch da verteidigen wir was wir haben, die Demokratie, die Freiheit, dass nicht irgendwelche extremen Fanatiker unsere Regierung übernehmen. Da können wir uns für einsetzen. Aber auch das kann Menschen Angst bereiten, dass sowas auch sterblich ist, dass sowas kaputt gehen kann, dass wir ganz schnell irgendwo enden können, auch politisch, wo es uns gar nicht mehr gut geht. Also unsere heile Welt ist gefährdet und meine heile Welt ist gefährdet. Und ich will es euch heute Morgen auch gar nicht verderben. Es geht uns so gut in Deutschland seit 80 Jahren, Freiheit und auch lange Jahre Wohlstand und das nach dem, was unser Volk alles angerichtet hat in dieser Welt. Das ist reine Gnade, das haben wir uns wirklich nicht verdient, dass Gott gerade zu uns so gut war. Und auch meine heile kleine Welt und deine heile kleine Welt, das ist reine Gnade. Gott ist uns gnädig und wir dürfen von ganzem Herzen dafür dankbar sein, dass er so gut zu uns ist. Ja, und wir sollen das nicht kleinreden. Unser Leben ist zu kurz, um zu jammern. Lasst es uns genießen und dankbar sein. Aber eins will ich euch heute Morgen verderben, nämlich dass meine kleine Welt, dass es das ist, um das es sich im Leben handelt, dass es das ist, worauf es in der Bibel drauf ankommt und dass das Gottes Job ist, damit es, dass es mir gut geht. Das glaube ich nämlich nicht. Gottes Job ist nicht, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht, sondern er hat viel größere Ziele in dieser Welt. Ich weiß nicht, würde mal gerne fragen und wissen, hat schon mal jemand von euch ein Tier getötet? Jawohl. Bitte die Kamera nicht ins Publikum, je nachdem. Ist ja auch ein Bekenntnis. Aber wir leben in einer ländlichen Gegend, ne? Da hat man noch mit Natur zu tun und kauft nicht alles einfach nur beim Metzger. Meine Frau hat vor vielen Jahren Hühner angeschafft und als sie das gemacht hat, hat sie nicht dran gedacht, dass das Töten nicht eine ihrer Kernkompetenzen ist. Und da muss dann natürlich der Mann als Held einspringen und wenn ein Huhn getötet werden muss, muss ich das dann übernehmen. Aber ich habe auch nicht die besten Voraussetzungen, mir fällt schon schwer bei Fliegen. Ne? Also ich fange Fliegen lieber mit der Hand und bringe sie raus, dass sie weiterfliegen können, als dass ich mit der Klatsche drauf hau. Und entsprechend schrecklich war dann auch das erste Schlachtfest bei Rikas. Da waren unsere Kinder noch klein, ne, und die lagen da heulend im Bett. Das Schlimme war, die hatten den Hühnern halt auch Namen gegeben. Also es waren quasi wie unsere Enkel. Ne? Und ich hatte auch keine Ahnung. Man muss ja erst betäuben und dann darf man es töten. Und das Betäuben, das war eine Qual. Ich wusste nicht, wie ich das richtig hinkriege. Und das hat dem Tier wahrscheinlich noch mehr wehgetan, als dass ich es gleich getötet hätte. Also es war eine Katastrophe und hinterher, ich war so mit den Nerven fertig, also ich habe körperlich gezittert, also sowas habe ich selten erlebt. Und da kann man natürlich sagen, Büromensch, ne, keine Ahnung vom Leben, aber ich glaube, dass das Töten nichts Natürliches ist. Das Töten ist unnatürlich und am Anfang hat Gott eine Welt geschaffen, in der nicht getötet wurde, das kam erst später dazu. Und unsere Welt sehnt sich auch nach einer Zeit, wo wir kein Töten mehr haben. Also diese heile Welt, die gab es am Anfang wirklich und wir sehnen uns auch für die Zukunft danach. Es gibt einen Vers in Jesaja 11, den kann man, glaube ich, auch einblenden, wo das dann auch beschrieben wird, wie das mal sein wird und wie das damals auch im Paradies war. Dann werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Und man muss sich auch vorstellen, wenn ich als Mensch jetzt schon so viel Mitleid mit Tieren habe, wie viel mehr Mitleid hat Gott mit Tieren? Der ist doch viel feinfühliger als ich, der ist doch auch mehr viel barmherziger noch als ich. Und man darf auch nicht vergessen, es sind ja seine Tiere. Er hat sie geschaffen, seine Geschöpfe. Ne? Also Dinge, die ich geschaffen habe, die sind mir ja auch wirklich was wert. Das lesen wir relativ selten in der Bibel, dass Gott Mitleid mit Tieren hat. Aber an einer Stelle am Ende vom Buch Jona lässt Gott da tief in sein Herz blicken. Die letzten beiden Worte vom Buch Jona sind viele Tiere. Ja, viele Tiere heißt da. Und zwar sagt der Jona eben, dass Gott ja eigentlich Ninive hätte vernichten müssen, ne, und die Menschen, die sind böse, also zack, baf, Klatsche drauf, alle tot. Und Gott sagt, mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts noch links ist, dazu auch viele Tiere. Ja, an die hat Jona vielleicht gar nicht gedacht, aber Gott hat Mitleid, nicht nur mit den Menschen, sondern auch mit den Tieren, die bei so einem Gericht vernichtet wären. Das passt also nicht in unsere heile Welt, dass Tiere getötet werden, erscheint uns vielleicht barbarisch und darum, wenn die Bibel davon redet, dass Tiere getötet werden müssen oder sollen, dann wird das oft auch kritisiert von Leuten, die ungläubig sind, aber interessanterweise seit gut 200 Jahren auch von manchen Theologen. Also ein Beispiel, vor 200 Jahren hat ein Heidelberger Theologe Georg Bauer mal gesagt, dass dieses Tier opfern und dieses Tier töten im Alten Testament, dass das lästig ist und unnötig. Oder vor 100 Jahren hat der französische Theologe Alfred Loisy gesagt, das ist der Abgrund des Blödsinns, dass da Opfer geboten werden im Alten Testament. Also das ist so eine Kritik an der Bibel, und da sagen wir, nee, das wollen wir nicht, wir wollen nicht die Bibel kritisieren. Gott wird wohl seine Gründe gehabt haben, aber in Zeiten des Internets breitet sich das oft auch aus, und es kann sein, dass einem sowas auch mal begegnet und man vielleicht gar nicht weiß, wie kann ich denn darauf reagieren, wie kann ich darauf antworten. Ich habe bei einem Buch mitgeschrieben, das jetzt vor wenigen Wochen erschienen ist, Die Kraft des Kreuzes, warum der Tod Jesu die größte Chance unseres Lebens ist. Und da wird das nochmal überlegt, warum war das notwendig, dass Gott das angeordnet hat, dass Blut fließen muss bei Sünde. Wofür ist das gut? Ja, und das ist auch ganz praktisch, ne? Also wofür ist das gut? Für Vergebung. Was bringt mir das Kreuz? Was bringt das Kreuz? Wie kann ich es den Kindern weitergeben? Was bringt mir das in meiner Beziehung, in meiner Ehe oder auch in meinem Berufsleben? Ich habe mal so drei Fragen mitgebracht, die Menschen heute vielleicht an das Kreuz, an das Opfer stellen würden, und will die mit euch heute Morgen mal anschauen. Zum einen die Frage, stammen diese Opfer nicht irgendwie aus dem Heidentum? Hat die Bibel nicht irgendwas Heidnisches da übernommen? Das zweite wäre die Frage, ist das nicht primitiv, dass da Blut fließen muss, um Gott zu besänftigen? Ist da Gott zornig auf uns, oder was soll das mit den Opfern? Und die dritte Frage, kann Gott nicht einfach so vergeben, liebe Menschen auch? Also die erste Frage, kommt das aus dem Heidentum? Wenn man schaut, wo werden die Opfer in der Bibel denn vorgestellt? Das ist, weiß es jemand? Und weiß man, wissen bestimmt einige, Anfang vom dritten Buch Mose, ja, also Levitikus, ja, die Leviten lesen, die ersten 7 Kapitel, da ist gerade die Stiftshütte eingeweiht worden, und dann redet Gott, die Herrlichkeit Gottes kommt auf die Stiftshütte, und Gott redet aus der Stiftshütte, und das Erste, was er sagt, ist, dann 7 Kapitel lang erklärt er den Israeliten, wie sie opfern sollen und wie sie Tiere umbringen sollen, ja. Seltsam. Und dann schaut man mal natürlich auch Texte aus der Zeit, aus anderen Kulturen und Völkern. Da wurde ja schon überall geopfert. Jetzt wird das so dargestellt, als ob Gott da den Israeliten das sagt, aber eigentlich wusste man ja schon, dass man da opfern kann. Wie kann das sein? Ja, haben die das dann vielleicht übernommen und gesagt, das hat dann Gott gesagt? Die Bibel selbst zeigt, wenn man genauer schaut, schon im ersten Buch Mose, also weit vor der Einsetzung der Stiftshütte, dass Menschen geopfert haben. Und zwar ging das schon los, nachdem die Menschen aus dem Paradies geschmissen wurden. Kain und Abel waren die ersten, die geopfert haben. Und wer die Bibel ein bisschen kennt, da gibt es dann auch so einen Konflikt, denn vom Kain das Opfer, der war ja eigentlich der Erfinder des Opfers, das Opfer wird nicht angenommen von Gott, und das von Abel wird angenommen. Wenn man dann weiterschaut, Noah opfert Gott, nachdem er gerettet wurde aus der Sintflut, also so ein Dankopfer. Und so ist das natürlich klar, dass das von den Nachkommen von Noah sich dann auch in die Völker ausgebreitet hat, diese Tradition zu opfern. Und es steckt auch im Menschen drin. Denn dass wir aus dem Paradies rausgeschmissen wurden, aus der heilen Welt, das ist uns, egal ob wir an Gott glauben oder nicht, irgendwie fühlen wir das, spüren wir das und sehen uns danach, dass es wieder heile wird. Und für die Menschen, die noch an irgendeinen Gott glauben oder an Götter glauben, ist das natürlich der Weg, ja, dass ich mich mit den Göttern versöhne, dass ich mich mit Gott versöhne, dass Gott mir gnädig ist. Und was machen die Menschen in der ganzen Welt? Sie opfern. Ja, das ist uns hier im säkularen Westen so ein bisschen vielleicht verloren gegangen, aber normalerweise in den Kulturen wird geopfert. Und das zeigt auch die Bibel. Aber wieso, wenn die das dann schon alles wussten, wieso verwendet Gott dann im dritten Buch Mose 7 Kapitel, um den Leuten zu erklären, wie man opfert, wenn die doch schon geopfert haben? Das Neue an der Geschichte ist, dass Gott erklärt, wie ich opfern kann, damit dieses Opfer Gott wohlgefällig ist. Denn das war die Hauptfrage, nicht ob ich opfern sollte, sondern schon seit Kain und Abel, wie hat der Abel das geschafft, dass dieses Opfer angenommen wurde? Was hat er richtig gemacht? Wird im Text nicht erklärt und man rätselt, was hat er denn richtig gemacht? Und in 3. Mose wird dann gezeigt, was man richtig machen muss, und zwar von Gott selbst. Das ist das Einzigartige der Bibel. Die anderen raten alle. Die Bibel zeigt uns, Gottes Stimme sagt, so und so sollt ihr das machen, dass das richtig ist. Und bei den Propheten, wer das kennt, wird ganz oft gesagt, wie richtige Opfer dargebracht werden. Das kommt auf die Herzenshaltung an, dass man nicht andere verurteilt, dass man echte Reue zeigt und dass dann auch das, was man dann mit den Tieren tut, dass das überhaupt eine Wirkung hat und dass es was bringt. Also die Opfer, die Bibel zeigt uns, wie richtig geopfert wird, und das Opfer der Bibel kommt nicht aus dem Heidentum, sondern kommt direkt von Gott in 3. Mose. Die zweite Frage ist das nicht primitiv, Gottes Zorn mit Blut besänftigen? Das Blutvergießen, das gefällt uns wahrscheinlich allen nicht. Ich habe ja schon gesagt, Gott gefällt es noch weniger. Denn wenn ich barmherzig bin, schon als grober Klotz, als Mensch, dann ist Gott noch viel, viel barmherziger. Gott gefällt das nicht, dass Blut vergossen wird. Aber wir leben nicht im Idealzustand. Wir leben nicht mehr im Paradies. Und das übersieht man manchmal. Gerade wenn wir uns hier so unsere heile Welt aufgebaut haben und uns abschotten gegen alles Elend, was es dort draußen gibt. Ja, Hauptsache uns geht's gut. Dann verlieren wir manchmal den Blick dafür, dass wir nicht mehr im Paradies leben und dass diese Welt doch problematisch ist. Ich hatte mal so ein Schlüsselerlebnis, wo ich mal so ein Pressefoto des Jahres gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das wird in den Nachrichten manchmal dann auch gezeigt. Ne? Jedes Jahr wird so ein Pressefoto des Jahres gewählt und da gibt's dann auch die Historie der Pressefotos, die bisher dann die besten das beste Foto des Jahres von einem Journalisten. Wenn man diese Fotos anschaut, das sind alles gequälte, leidende, sterbende Menschen. Ja, das ist von Journalisten wohl die beste möglich oder die beste Darstellung der Realität, wie sie wirklich ist, die nackte Realität. Ja, gequälte, leidende, sterbende Menschen. Wer das schafft, das so darzustellen auf dem Foto, der hat die Chance, das beste Pressefoto des Jahres zu bekommen. Unsere Welt ist unter der Macht von Satan, Sünde und Tod und den Menschen geht es richtig schlecht. Das dürfen wir nicht vergessen. Und das ist auch eine Situation, in der Gott besondere Maßnahmen treffen muss. Wo er nicht einfach sagen kann, ach komm, stell dich nicht so an, ne? Wird schon wieder. Ja? Das ist nicht mehr das Paradies. Wir leben in einer gefallenen Welt und man kann nicht sagen, ja, aber ich bin doch gar nicht so schlecht wie die anderen alle. Aber wir leben vor einem reinen Gott, ja. Und vor diesem reinen Gott zu bestehen, das schafft kein Mensch. Ich weiß, wenn ich mal vor Gottes Thron stehe, ich werde ohne Vergebung da nicht durchkommen. Ja, es gibt auch zu viel Sünde in meinem Leben. Darum brauche ich da eine Lösung, sozusagen einen Plan B, der besser ist als Schwamm drüber. Und diese Lösung hat Gott eben im 3. Buch Mose gegeben, oder er hat es gegeben und beschreibt es im 3. Buch Mose, 3. Mose 17, Vers 11, ist da ein ganz wichtiger Vers. Denn des Leibes Leben ist im Blut, und ich habe es euch für den Altar gegeben, damit ihr entsühnt werdet. Also entsühnt heißt eben, dass unsere Schuld vergeben wird, dass wir wieder rein werden von Gott. Und Gott sagt, er hat dieses Blut gegeben, nicht nur, dass es uns Leben gibt und den Tieren Leben gibt, sondern das Blut hat auch eine Funktion als Geschenk Gottes. Ich habe es euch gegeben, sagt er, um uns zu reinigen. Das hat Gott in diese Welt einfach reingebaut als Möglichkeit, als Plan B, ja, wenn wir so handeln, wie er es nicht möchte, um uns zu retten. Also Opfer sind schrecklich, aber viel schrecklicher ist die Sünde. Und Deswegen ist das Opfer notwendig. Ja? Die Möglichkeit, die Sünde schönzureden, die haben wir zwar, aber die wird das Problem nicht lösen. Jetzt haben wir jetzt hier die Frage, besänftigt, muss denn Gott besänftigt werden? Ja? Es ist tatsächlich im Alten Testament öfters mal vom Zorn Gottes die Rede. Ja? Das darf man auch nicht leugnen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, diese Stellen anzuschauen, vom Zorn Gottes, und zu schauen, wie wird denn dieser Zorn Gottes gestillt, wenn es Gott nicht selber macht, sondern wenn es Menschen macht. Es gibt so zwei wichtige Stellen in der Wüstenzeit. Zum einen das goldene Kalb, das kennen vielleicht viele. Israel, also Mose auf dem Berg, Israel alleine, die machen sich einen goldenen Götzen und machen da Feste und tanzen rum. Und dann wird Gott zornig. Dann gibt es eine zweite Stelle, wo die Kundschafter aus Kanaan zurückkommen und die Israeliten sagen, nee, da wollen wir nicht hin, wir steinigen die und Mose gleich mit und dann gehen wir wieder zurück nach Ägypten. Auch da wird Gott ziemlich zornig. Wie besänftigt Mose den Zorn? Es steht nicht, an beiden Stellen nicht, dass Mose Opfer dargebracht hat, um Gott zu besänftigen, sondern Mose bittet für das Volk. Also die Fürbitte des Gerechten im Alten Testament und auch im Neuen Testament wird es aufgegriffen. Die Fürbitte des Gerechten für den Sünder, die ist ganz wichtig. Ja, die kann Gott umstimmen. Mose kann da Gott umstimmen und Gott lässt mit sich reden im Gebet. Das ist der Schlüssel im Alten Testament, um Gott zu besänftigen, um den Zorn zu besänftigen. Und jetzt muss man noch eine zweite Sache beachten. Wenn wir vom Zorn Gottes reden, dann ist das kein menschlicher Zorn. Beim Zorn Gottes geht es darum, dass Gott alle Mittel und Wege in Bewegung setzen wird, um Gerechtigkeit herzustellen. Und wenn es nicht friedlich geht, dann mit Gewalt. Denn Gerechtigkeit muss hergestellt werden. Gott ist der Richter und diese Welt muss gerecht sein. Zorn Gottes, menschlicher Zorn schließt immer ein, dass ich auch beleidigt bin, ja, dass ich angegriffen wurde und ich werde zornig, weil man hat mich in meiner Würde gekränkt. Das ist bei Gott überhaupt nicht so. Gott ist gar nicht in seiner Würde kränkbar. Er ist viel zu erhaben, um beleidigt zu werden. Es gibt da ein tolles Kapitel, der zweite Psalm. Ja, den ersten Psalm, den kennen ja viele wohl, dem der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen. Und der zweite ist auch ganz wichtig. Da beschreibt der Psalmist, wie die Völker rebellieren gegen Gott und den Aufstand proben und sagen, die Faust gegen den Himmel recken, ne, sagen, wir werden dich besiegen, Gott, wir werden alles niedermachen, dich und deinen Gesalbten. Und dann die Reaktion Gottes, aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Also Gott hat sich nicht beleidigen lassen. Der lacht über solche Angriffe der Menschen. Die können auf dem Kopf tanzen. Das juckt Gott doch nicht. Die können ihn in seiner Würde doch nicht kränken. Ja, also der Zorn Gottes ist nichts Gekränktes, Kindliches, sondern der Zorn Gottes ist einfach nur der Wunsch, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und die Opfer sind dann eben ein Geschenk, das Gott uns macht, um Gerechtigkeit wiederherzustellen. Er schenkt das System, er setzt das Opfersystem ein, er schenkt das Blut, er sagt, wie der Altar gestaltet werden muss, was die Priester machen müssen, die werden eingesetzt von Gott. Und auch die Tiere sind Gottes Tiere im Alten Testament. Ne? Und das ist kein schöner Ausweg aus der Sünde für Israel, das kann man sich vielleicht so ausmalen, also man kann sich das schlecht vorstellen, wie das dann da war, an dem Tempel, an dem Altar und das ganze Blut und so, das war nicht schön, ne, für die Leute, die da geopfert haben, ne, wenn das ganze schöne weiße Hemd voller Blut ist und so, ne, da kann man ja froh sein, dass man hier aus dem Gottesdienst ohne Blut heimgeht. Ja, also damals war das nicht selbstverständlich, ja, das war nicht schön, war kein schöner Ausweg, den Gott gegeben hat. Aber wer weiß, was Sünde bedeutet und er weiß, wie notwendig er Vergebung hat, der wird sich nicht beschweren, auch nicht im Alten Testament. Die Frage ist jetzt nur, naja, wir sollen ja einfach so vergeben. Wieso musste denn Gott das mit dem Blut und dem Opfer alles machen? Hätte der da nicht auch einfach sagen können, Schwamm drüber und ich vergebe euch so? Das ist ja bei uns Menschen tatsächlich auch ein Gebot, dass wir nicht erst warten sollen, bis der andere auf Knien rutscht und dann zu sagen, ja, ich vergebe dir, sondern wir sollen den anderen Menschen vergeben. Ich habe hier einen Vers mitgebracht, Matthäus 7, Vers 1, genau. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also wir sind nicht die Richter der Welt, wir sind nicht die Richter von anderen Menschen. Das steht uns nicht zu. Das ist auch entspannend, ne, dass man sagen kann, der kann mir auch ruhig mal Unrecht tun. Ich bin nicht dafür verantwortlich, da Gerechtigkeit herzustellen. Und der arme Kerl, wenn der dann vor Gott steht und Gott Gerechtigkeit herstellt, da tut mir ja richtig leid eigentlich, dass der mir jetzt Unrecht tut. Also da muss ich mich nicht rächen, da muss ich nicht alles hier auf der Erde schon Gerechtigkeit sorgen, wenn ich weiß, Gott wird einmal richten. Also das steht uns Menschen eigentlich nicht zu und deswegen ist diese Aufforderung, dass wir vergeben sollen und nicht die Sachen den Leuten nachtragen. Bei Gott ist das aber anders, denn Gott ist in einer anderen Position, der ist eine ganz andere Kategorie. Gott ist der Richter der Welt, ne? Es gibt einen Richter der Welt und Gott sei Dank gibt es diesen Richter der Welt. Dass es einen gibt, der für Gerechtigkeit sorgt, denn sonst wäre diese Welt ein ziemlich schrecklicher Ort. Wenn die Bösen einfach mit dem Bösen durchkommen würden und keiner am Ende für Gerechtigkeit sorgen würde. Also Gott, mit Gottes Gerechtigkeit steht und fällt überhaupt das Konzept Gerechtigkeit in dieser Welt. Das ist ganz wichtig, dass Gott Recht Recht nennt und Gott Unrecht Unrecht nennt. Dass er das nicht vertauscht, dass er nicht sagt, na ja, gut, dann war Sünde halt doch nicht so blöd, weil du hast ja gesündigt und ich will dich im Himmel haben, also definiere ich das mal um. Dann wäre Gott so ein Durcheinanderbringer, ne? Und das ist in der Bibel, das ist auf Griechisch der Diabolos, ne? Das ist eher der Gegenspieler Gottes, der Recht Unrecht nennt und Unrecht Recht nennt. Nein, Gott sorgt für Gerechtigkeit und er wird für Gerechtigkeit sorgen und das ist eben die Grundlage dieser Weltordnung. Das ist ganz wichtig, dass Gott richtet. Deswegen kann er auch nicht das einfach weglächeln. Wir haben das in Psalm 2, ich habe ja schon gesagt, Gott sagt, ach, beleidig mich, das macht mir nichts aus. Das ist überraschend, im 5. Vers, ein Vers weiter, heißt dann, einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Also Gott ist zwar nicht persönlich angegriffen, aber um der Gerechtigkeit willen wird er auch für Recht sorgen. Er wird das nicht so stehen lassen. Ja, das ist ganz wichtig. Man kann sich natürlich so einen harmonischen Gott ausdenken mit rosarotem Rüssel, der 7 Grade sein lässt, aber das ist nicht die Realität. Es gibt tatsächlich einen lebendigen Gott. Und Paulus sagt in Galater 6, Vers 6, 6, Vers 7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Also malt euch nicht einen falschen Gott aus. Unser Gott, der lebendige Gott, der mit dem kann man keine Spielchen treiben, der lässt nicht mit sich spotten. Und dann kommt Jesus. Als Jesus auf die Welt kommt und Johannes der Täufer sieht ihn zum ersten Mal, das, was ihm als erstes in den Sinn kommt, heißt in Johannes 1, Vers 29, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jesus wird zum Opfer für uns und nimmt unsere Sünde auf sich. Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Opfer auch falsch zu verstehen. Das eine wäre, dass die Menschen einen Sündenbock opfern, ja, dass sie sehen, es gibt einen großen, zornigen Gott und wir opfern ihm jetzt einen Sündenbock, damit wir gerettet werden als Menschheit. Das ist natürlich Quatsch, denn die Römer, die Jesus ans Kreuz genagelt haben und auch die Juden, die haben nicht so gedacht, dass sie jetzt einen Sündenbock opfern. Das war nicht die Absicht der Menschen, als sie Jesus getötet haben. Die andere Möglichkeit wäre, dass Gott so von oben runter schaut und sagt, ah, die Menschen haben ein Problem mit ihrer Sünde, dann schnappe ich mir mal einen Menschen und tue die Sünde von den anderen einfach auf den einen Menschen drauf, dann wird der verdammt und die anderen kommen alle frei. Auch das wäre irgendwie ziemlich unfair. Gottes Weg ist ein anderer. Und das finden wir in 2. Korinther 5, Vers 19. 2. Korinther 5, Vers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihre Sünden nicht zu und hat uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Gott war in Christus. Also Gott hat nicht von oben runtergeschaut, sondern er ist runtergekommen. Gott ist Mensch geworden und hat sich selbst gegeben, damit wir frei ausgehen können. Und das aus Liebe. Ich weiß nicht, viele von euch haben ja vielleicht auch den Film Die Passion gesehen von Mel Gibson. Und ich fand da am eindrücklichsten die Stelle, wo Jesus schon halb totgeschlagen auf dem Boden kriecht und da das Kreuz liegt. Und dieser geschundene Jesus, der kriecht zum Kreuz hin. Ja, jeder normale Mensch würde vom Kreuz wegkriechen. Ja, aber er will sterben. Er will sein Leben lassen aus Liebe für uns. Jesus kündigt das auch an im Johannesevangelium. Seinen Jüngern sagt er das in Johannes 15, Vers 13, genau. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und ich glaube, viele Christen denken, na ja, gut, das waren ja die Jünger, ne? Das waren seine Kumpels, der heilige Petrus, und das waren ja ganz tolle, wichtige Leute. Oder vielleicht noch für die Heiligen der Kirchengeschichte oder für die Institution Kirche lässt Jesus dann sein Leben. In Galater 2, es gibt so einen wunderbaren Vers, Galater 2, Vers 20, da sagt Paulus über Jesus, dass er der Sohn Gottes ist, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Das gilt für dich persönlich. Jesus hat sein Leben für dich persönlich, nicht nur für die Institution, Kirche oder Gemeinde oder das große Ganze, sondern für dich persönlich gegeben. Wer Kinder hat, der weiß, dass eine Sache das Leben von einem Menschen sehr stark prägen, und das sind Vorbilder, und in unserer heutigen Zeit sind das die Superhelden. Ja, also Iron Man, Superman, Hulk oder Captain America. Ja, das sind so Helden, die unser Leben prägen. In der Zeit von Jesus gab es auch solche Helden. Das war dann vielleicht der Julius Caesar, ne, oder Alexander der Große oder Hannibal. Und das waren stolze Eroberer. Ne, die saßen auf ihrem Pferd mit gezücktem Schwert. Die Pferde damals waren ja die Panzer der damaligen Zeit. Ja. Und dann sind die in die Stadt einmarschiert, haben gekrölt und gelacht. Und jeder, der sich ihnen in den Weg gestellt hat, haben sie vernichtet. Ja, je mehr sie vernichtet haben, desto größere Helden waren sie. Und dann kommt Jesus und er stellt alles auf den Kopf. Jesus geht auch in die Stadt nach Jerusalem am Palmsonntag und er reitet aber auf einem Esel. Und er ist ein demütiger Held, ein König, der sich selbst aufopfert für andere. Ich glaube, wir haben heute manchmal verwechselt, dass Jesus nicht der Esel ist. Jesus reitet auf einem Esel, aber er ist nicht der Esel, der dafür sorgen muss, dass mein Leben toll ist und alles gut ist und dass ich immer glücklich bin. Jesus ist tatsächlich der Held, der König, der auf dem Esel drauf sitzt. Er ist in Demut, aber er will Herr sein. Und seine Aufgabe ist nicht, mich glücklich zu machen, sondern seine Aufgabe ist, mich zu versöhnen mit Gott. Und das ist eine Entscheidung, die jeder von uns treffen muss. Möchte ich in meinem Leben Gottes Segen ganz viel oder möchte ich Gott selbst haben? Möchte ich mit Gott versöhnt sein? Möchte ich Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott? Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Ich möchte uns jetzt auch nochmal die Möglichkeit geben, das auch im eigenen Leben nochmal klar zu machen mit einem Gebet, dass ich jetzt einfach sprechen möchte. Und ja, wer möchte, kann das einfach auch mitsprechen, innerlich mitsprechen oder nachsprechen. Und vielleicht stehen wir dazu nochmal auf. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mein Leben siehst, dass es dir nicht egal ist, worunter ich leide, ja, da, wo meine heile Welt gefährdet ist, aber noch viel größer, wo Sünde mein Leben kaputt machen möchte. Herr, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, um mich zu retten, um die Sünde zu besiegen und um ein Leben mit dem Vater zu ermöglichen. Ich danke dir, dass du den Weg zum Vater freigemacht hast. Und ich möchte es neu annehmen und ergreifen, dass es mir nicht darum geht, dass ich hier im Leben alles mitnehmen kann und dass ich hier ein kleines glückliches Leben habe, sondern dass ich dich habe, dass ich mit dem Vater versöhnt bin, dass ich Gemeinschaft mit dir habe und dass du mich liebst. Danke dafür, danke, dass du dafür gestorben bist. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.